Das Leben genießen. Das Leben genießen. Und jetzt kommt eigentlich ein Bild. Okay. Wie mein Verhältnis zum Genießen und meine Fähigkeit ist, es dann auch tun zu können, hängt von meiner Einstellung ab, meiner Einstellung zum Leben, meiner aktuellen Situation und meinen Erfahrungen. Und was man als Genuss empfinden, ist so unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich sind. Mein Mann, der Peter, genießt es, da zu sitzen, aber er genießt es auch sehr, mit seinem Rad bei Sonne und sehr heißen Tagen den Berg hochzufahren. Und ich genieße es dann am selben Tag im Schatten da zu sitzen. Oder andere genießen das Jubeln im Fußballstadion, das ist ein richtiges Hochgenuss für die. Und andere genießen den musikalisch grandiosen Opernabend. Im allgemeinen Sprachgebrauch verstehen wir unter Genießen eine bewusste, schöne, sinnliche Wahrnehmung. Genießen zu wollen und zu können ist eine Lebenseinstellung. Und vielleicht ist es sinnvoll, zuerst mal zu klären, ob wir das gut finden und ob wir das überhaupt erstrebenswert finden. Je nachdem, wo und wie man erzogen wurde, kann nämlich sein, dass der Fokus auf die Arbeit und auf das Funktionieren gelegt wurde. Meine Generation hat sich schon viel mehr Zeit genommen zum Genießen als die Generation meiner Eltern oder die meiner Großeltern. Und der jetzigen Generation ist es ebenfalls sehr wichtig, das Leben genießen zu können. Im christlichen Umfeld steht eher das Dienen im Vordergrund. Und mir ist es eigentlich immer wichtig, dass wir versuchen, überall, also als Christen im christlichen sowie im nichtchristlichen Umfeld, dass wir uns da gleich verhalten können und dass auch alle Werte für uns in jeder Situation gelten. Jetzt ist die Frage, dürfen wir überhaupt genießen im Angesicht von so viel Leid in unserer Umgebung, in der Umwelt, so viel Sorgen? Also ich versuche mal herauszufinden, was Gott zu all dem sagt. Schließlich hat er uns und alles erschaffen und er hat die Fähigkeit zu genießen in uns angelegt. Und da hat er sich mit Sicherheit einiges gedacht. Also ich habe zuerst mal in der Bibel nachgeschaut und ich werde viel zitieren und erzählen. Am Anfang lebte der Mensch mit Gott im Paradies. Dann kam der Sündenfall, wo der Mensch sich bewusst von Gott abgewendet hat. Und ab da heißt es, dass der Mensch seine Arbeit unter Mühen verrichten muss. Wer also meint, das Leben genießen zu können, sei die Normalität ein Recht, vielleicht ein Ziel oder das Erstrebenswerte, der Sinn des Lebens, der irrt. Und jetzt könnte ich meine Predigt beenden und wir können alle zum Kaffee trinken gehen. Aber man soll ja nie nur eine Stelle in der Bibel anschauen. Und deshalb habe ich jetzt noch mal ein paar andere Stellen aus dem Alten Testament. Im Buch der Prediger, Kapitel 11, Vers 9 steht, du junger Mensch, genieße deine Jugend und freu dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Zwei Kapitel weiter vorne wird Kohelet zitiert. Der ist reich, ist hochgebildet, der hat viel Zeit und er sieht all das, was er hat und kommt zu dem Ergebnis, alles ist Windhauch. Es ist vergänglich, weil ich vergänglich bin und weil ich nichts davon mitnehmen kann aus dieser Welt. Und er gibt folgenden Rat. Iss freudig dein Brot, trink vergnügt deinen Wein, trage jederzeit frische Kleidung und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Ich habe es heute mal ein bisschen eingeölt. Mit einer Frau, die du liebst, genieße das Leben. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tu mit deiner ganzen Kraft. Und durch das Wissen um die Vergänglichkeit macht er sich bewusst, wie wichtig das ist, zu lieben und anderen Gutes zu tun. Und wenn das Leben, so wie es beim Kohelet der Fall ist, ihm Schönes gibt, dann darf er das auch genießen. Denn das gibt Kraft, um schwere Zeiten durchstehen zu können. Aber sein Fazit lautet am Ende des Buchs der Prediger, Kapitel 12. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Und das gilt für jeden Menschen. Jetzt möchte ich noch ein paar Stellen aus dem Neuen Testament lesen, erzählen und sie einfach für sich wirken lassen. Jesus sagt in Markus 8, Wer mir nachfolgen will, der darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern soll sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und Gottes rettende Botschaft einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Und im Philipperbrief 1 bittet Paulus: Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, je mehr ihr Gottes Willen erkennt und euch danach richtet. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Im Johannes 2 wird berichtet, dass Jesus auf der Hochzeit zu Kana aus Wasser einen hervorragenden Wein macht. Und da heißt es: Jesus offenbarte durch dieses erste Wunder seine Herrlichkeit. Und dann denke ich, darf man diesen Wein auch genießen. Im 1. Timotheus 4 steht: Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. In der Geschichte vom verlorenen Sohn steht der Vater für Gott und die Söhne für uns Menschen. Und der eine Sohn wollte weg, wollte nichts mehr von der Familie wissen, hat sich sein Erbe auszahlen lassen. Nachdem er aber komplett gescheitert war, hat er sich wieder nach Hause geschlichen und sein Vater hat sich mega über seine Umkehr gefreut und hat ein Riesenfest veranstaltet. Der Sohn, der inzwischen auf dem Hof alles am Laufen gehalten hat, der war darüber echt verärgert und ziemlich neidisch. Und dann sagt der Vater zu dem Sohn, der die Stellung gehalten hat: Mensch, Junge, du darfst doch alles hier auch nutzen. Was mein ist auch dein. Und genauso wie er, der Vater, hätte auch der Sohn Feste feiern dürfen und alles genießen dürfen. Klar, die Arbeit muss gemacht werden, gar keine Frage. Aber der Vater hat nicht erwartet und auch nicht gesagt, dass der Sohn nur schuften soll. Der Sohn ist einfach davon ausgegangen, er wollte es recht machen. Und auch wir bemerken so oft nicht, wie schön und wie toll wir das haben, vor lauter Bemühen zu dienen oder nach dem Streben nach mehr. Wie toll wäre es, wenn wir immer wieder öfters das Schöne bewusst wahrnehmen und genießen. Das, was wir haben. Weil das uns nämlich zufrieden macht. Und es schützt uns auch vor Neid. Wenn wir das, was uns geschenkt ist, uns nicht gönnen und damit auch nicht wertschätzen, können wir Gefahr laufen, auf andere, denen es besser geht, neidisch zu werden. Das, was einem Gutes widerfährt, zu genießen, ist ein Geschenk Gottes. Das macht uns zufrieden und wie gesagt, es schützt uns vor Neid. Es ist ja immer gut zu schauen, was steht in der Bibel an mehreren Stellen. Und alles muss sich in dem wichtigsten und einzigen Gebot, das Jesus uns verbindlich geboten hat, wiederfinden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die Liebe und die Beziehung zu Gott und zum Schöpfer ist absolut zentral. Genauso wie die Liebe zu unserem Nächsten zentral ist und ebenso wie es die Liebe zu uns selbst ist. Wir sind nicht der Mittelpunkt, das ist Gott. Und man kann sich auch nicht einfach wegdrehen und meinen, die anderen gehen uns nichts an. Und das, was man dem anderen wünscht und Gutes tut, das darf man sich auch selbst zugestehen. Ich finde es ja auch immer interessant, was die Psychologie sagt. Denn die erforscht, wie der Mensch tickt, selbst wenn sie nicht Gott als Schöpfer anerkennt, manchmal zumindest nicht. Und sie findet Methoden, die hilfreich sein können, dass wir das Leben meistern. Die positive Psychologie hat ihren Fokus auf das Gelingen des Lebens gesetzt. Und Genuss als positive Emotion ist ihrer Auffassung nach wesentlich, um unser Leben erfüllter und glücklicher zu machen. Und sie hat erkannt, dass der Genuss eine dem Stress entgegengesetzte Wirkung hat und somit ein wichtiger Faktor bei der Stressbewältigung ist. Ich habe jetzt mal ein paar solche Aspekte ausgesucht, die das Genießen vertiefen. Da ist einer, wenn wir uns die Einzigartigkeit des Augenblicks bewusst machen. Seltsamerweise ist es doch oft so, dass negative Erlebnisse besser in Erinnerung bleiben. Ich denke, das kommt daher, weil sie uns tiefer berührt und getroffen haben. Und es wäre doch eigentlich erst recht ein weiterer wichtiger Grund, uns von den schönen Momenten tief berühren zu lassen. Ich war mal mit dem Hilfstransport in Rumänien, kurz danach, nachdem die Grenzen zu Osteuropa aufgegangen sind. Und eine andere junge Frau und ich waren privat bei zwei Schwestern, einem Geschwisterpaar, untergebracht. Sehr einfach und sehr arm, wie es damals in Rumänien überall war. Und ich hatte dort Geburtstag, das wusste niemand, das war voll okay. Ich hätte es auch ehrlich gesagt gar nicht anders gewollt. Und dann saßen wir da beim Abendessen an meinem Geburtstag und dann hat eine von deinen Schwestern vom Schrank oben so eine kleine graue Schachtel runtergeholt, ganz feierlich, hat die aufgemacht und dann war so eine große Salami drin. Die hatten die beiden sich vom Mund abgespart und im Vorfeld geschafft, für uns zu besorgen, weil sie wollten was ganz Besonderes für ihre Gäste haben. Und dann hat die eine Schwester hauchdünne Scheibchen runtergeschnitten, der das richtig zelebriert. Und wir anderen sind wirklich ganz fasziniert von diesem Schauspiel da gesessen und haben uns damit reinnehmen lassen. Und dann hat die Schwester eine Scheibe Brot genommen und ein so dünnes Scheibchen Salami draufgelegt. Und das hat sie jedem feierlich überreicht. Und ich habe dieses Brot und jeden Bissen so dermaßen genossen. Das war mit Abstand eins der einfachsten Essen an meinem Geburtstag, die ich je hatte. Aber das ist jetzt schon über 35 Jahre her und ich habe immer noch die Erinnerung und dieses Gefühl, wie mich das froh gemacht hat, wie dankbar ich war und wie sehr ich dieses Brot genossen habe. Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Genussstrategien. Und wir können für so viel dankbar sein. Das macht uns zufrieden und es schenkt uns Lebensfreude. Und wenn wir gelernt haben, auch uns über Kleinigkeiten zu freuen, dann werden wir das auch eher kennen können, wenn wir durch harte Zeiten gehen. Wie toll wäre es, wenn wir unseren Kindern schon in jungen Jahren helfen, zu entdecken, das Einfache zu genießen. Das ist eine echte Herausforderung in unserer Zeit. Dann befinden wir uns ja jetzt gerade in der Fastenzeit. Und ein zeitlich begrenzter Verzicht fördert unter anderem natürlich auch die Vorfreude und den anschließenden Genuss. Oder wenn wir Schönes in unserem Leben mit anderen teilen, wirkt es wie so eine Art Lebensfreude-Booster. Wie toll ist es, wenn wir den Moment unseres Genusses mit Gott teilen. O Herr, diese Landschaft, ich genieße diesen Blick. Wir werden in der Bibel aufgefordert, ohne Unterlass zu beten. Und für mich heißt es auch, zu versuchen, anstatt Selbstgespräche zu führen, im ständigen Zwiegespräch mit Gott zu sein. Herr, ich liebe diese Kaffeepause. Vielen Dank, mir tut es so gut. Und so weiter. Wenn wir was gut gemacht haben, dürfen wir uns auch freuen und das Resultat genießen. Ob das die bestandene Prüfung ist, der gelungene Event oder dass wir endlich mal den Keller aufgeräumt haben. Wer sagt überhaupt, dass Genießen immer selbstbezogen sein muss? Ich bin überzeugt, dass Gott in jedem von uns ganz viele Fähigkeiten angelegt hat. Und in der Regel machen wir doch das, was wir können, auch gerne. Wenn wir ehrlich sind, genießen wir doch auch immer wieder unser Engagement. Einfach die Freude und Würde, selbst was beitragen zu können. Ich hoffe, ihr von der Band könnt es genießen, uns zu helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Oder ihr, der im Hintergrund immer arbeitet, da seid, uns unterstützt. Ich hoffe, dass ihr es auch immer wieder genießen könnt, wenn ihr irgendwelche Herausforderungen geschafft habt, wenn der Gottesdienst gut war oder einfach, dass wir durch euch hier eine mega Zeit haben. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, darauf zu achten, wenn man Aufgaben verteilt. Soll oder kann jemand seinen Job nicht mehr ausüben, den er gerne gemacht hat und der ihm auch wichtig war, dann verliert der mehr als die Stelle seines Wirkens. nämlich die Freude und die Würde des Gestaltens und sich Einsetzens, die Möglichkeit, den eigenen Einsatz und die Resultate genießen zu können und Teil von dem Ganzen zu sein. Manchmal sind wir leider gut darin, uns das Genussmoment selbst madig zu machen, zum Beispiel durch Grübeln. Und wer grübelt, kann nicht genießen. Andersrum gilt aber auch, wer genießt, grübelt nicht. Alle Gedanken und Sorgen dürfen dann mal Pause haben, wenn wir die Gelegenheit haben, bewusst was Schönes wahrzunehmen. Oder manchmal haben sich Glaubenssätze in uns festgesetzt, wie zum Beispiel, ich habe es nicht verdient, das Leben genießen zu dürfen. Oder anderen Menschen geht es schlecht, warum soll ich glücklich sein dürfen? Oder ich darf den Ärger nicht loslassen, sonst vergesse ich, was die Schlimmes getan haben. Das alles ist eine Lüge. Und dann gibt es natürlich Zeiten, in denen es nahezu unmöglich ist, überhaupt Genuss empfinden zu können. Wenn man lieben Menschen hat beerdigen müssen oder eine schwere Depression macht einem gerade zu schaffen oder es ist Krieg. Aber alles hat seine Zeit und Zeiten können sich ändern. Und wenn man dann plötzlich sowas wie Genuss empfindet, dann darf man sich auch freuen und dankbar sein und auf gar keinen Fall deshalb womöglich ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht über zwei Ukrainerinnen gelesen, deren Stadt war bei der Zerstörung überflutet worden. Und dann saßen sie wohl zwischen diesen Wassermassen auf einer Bank, haben müde gewirkt, aber entspannt, haben sich unterhalten und gelacht. Und auf das erstaunte Nachfragen von dem Journalisten haben sie Folgendes geantwortet: Niemand weiß, wann er sterben wird, wenn das alles hier auf Erden zu Ende sein wird. Auch wir wissen das nicht. Aber alle tun und leben so, als ob alles unendlich weitergeht und jagen atemlos vermeintlich wichtigen Dingen hinterher. Wir sind einfach dankbar, dass wir uns noch haben. In der Bibel steht, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du lebst. Das haben wir ja vorher schon gehört, die Zeit auskosten. Alles hat seine Zeit. Damit mein Genießen möglichst nicht anderen schadet, sind verbindliche Werte nötig. Unser Maßstab ist Gott, sein Wort und das dreifache Gebot seiner Liebe. Ich bitte euch aber, nicht leichtfertig zu urteilen. Vieles ist nämlich unserer Sichtweise verborgen. Wir sind in allererster Linie für uns persönlich verantwortlich, Gottes Willen zu erkennen und darum zu ringen. Und dann ist natürlich auch der Austausch mit den Geschwistern wichtig. Ich bin überzeugt, dass es Menschen zutiefst schadet, wenn sie nur nichts tun und genießen wollen. Und dass dieses Motto, Hauptsache genießen, für uns, dem wir Jesus nachfolgen wollen, falsch ist. Es ist immer die Frage, hält mich die Art und Weise des Genießens und das Maß von dem ab, was Gott von mir möchte? Man kann sich ja bewusst machen, dass Jesus in dem Moment mit dabei ist. Fühle ich mich da noch wohl? Das mit der Freiheit ist so eine Sache. In der Freiheit liegt immer die Möglichkeit des Missbrauchs. Und manche gehen da lieber auf Nummer sicher, dass es erst gar nicht dazu kommt. Sie versuchen, sich und andere zu schützen, indem sie Mauern aufbauen, Gesetze schaffen. Und es hieße zum Beispiel für unser Thema, damit man nicht in Gefahr kommt, Genuss zu missbrauchen, geht man lieber davon aus, dass es geistlicher ist, Genuss zu meiden. So haben die Pharisäer gedacht und sie haben einen Zaun um das Gesetz errichtet, und sehr viele Gebote und Verbote aufgestellt. Sie wollten dem Missbrauch vorbeugen, aber dadurch haben sie sich eher von Gott entfernt. Und ich fürchte auch, solche Verbote schaden Gott dem Ansehen in der Gesellschaft. Der wird nämlich dadurch als lebensfeindlicher Gott dargestellt. Und dabei hat Gott uns zur Freiheit berufen. Er ist ein Gott, der das Leben liebt und feiert. Er ist ein Gott voller Gnade. In Wirklichkeit ist es oft unsere Angst, die so manches verbietet ächtet und einengt. Wenn jetzt aber jemand merkt, er selbst oder sein Kind oder irgendjemand braucht diesen speziellen persönlichen Schutzzaun, dann ist es natürlich absolut sinnvoll und richtig. Auch wenn Genuss missbraucht werden kann, so heißt es so lange nicht, dass wir nicht mehr genießen dürfen. Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Gott hat uns als Menschen so erschaffen, dass wir genießen können. Und er hat seine Schöpfung mit einer großen Schönheit ausgerüstet. Es geht hier nicht nur um Zweckmäßigkeit. Und so schenkt er uns zu unserem oft mühevollen Leben Zeiten des Genießens. Und wenn wir die von Gott dankbar annehmen, dann ehren wir Gott. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Brief aus dem Gefängnis in Tegel zum Freund: Man soll Gott in dem finden und lieben, was er uns gerade gibt. Wenn es Gott gefällt, uns ein überwältigendes irdisches Glück genießen zu lassen, dann soll man nicht frömmer sein als Gott und dieses Glück durch übermütige Gedanken und Herausforderungen und durch eine wild gewordene religiöse Fantasie, die an dem, was Gott gibt, nie genug haben kann, wurmstichig werden lassen. Gott wird es dem, der ihn in seinem irdischen Glück findet und ihm dankt, schon nicht an Stunden fehlen lassen, in denen er daran erinnert wird, dass das Irdische nur etwas Vorläufiges ist und dass es gut ist, sein Herz an die Ewigkeit zu gewöhnen. Aber alles hat seine Zeit und die Hauptsache ist, dass man mit Gott Schritt hält und nicht schon immer einige Schritte vorauseilt, allerdings auch keinen Schritt hinter ihm zurückbleibt. Ich glaube, wir werden nach unserem Tod in der Ewigkeit bei Gott ganz viel genießen. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Laut der Bibel lebte der Mensch am Anfang mit Gott im Paradies. Und wenn wir was ganz Tolles erleben, was Tolles, Schönes, dann sagen wir doch schon, oh, das ist wie im Paradies. Gott nennt uns seine Freunde. Wir gehören zu seiner Familie. Und so wie wir die Zeit mit guten Freunden und unseren Lieben genießen, so dürfen wir auch die Gesellschaft, die Gemeinschaft mit Gott heute schon genießen. Und Gott sei Dank müssen wir nicht zuerst was leisten oder ihn gnädig stimmen, sondern wir dürfen uns freuen, dass er unsere Last trägt, dass er uns lieb hat. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben, in der wir ganz persönlich vor Gott sein dürfen, ganz persönlich mit ihm verbringen können. Gott kennt alle unsere tiefsten Sorgen, Nöte, alles, was uns beschäftigt. Und manchmal ist es trotzdem gut, ihm das einfach nochmal zu sagen und damit auch abzuladen. Und dann möchte ich euch ermutigen, still zu sein, auf Gott zu schauen und vielleicht auch zuzuhören. Amen.